So Leute, jetzt haben wir mal eine intime Frage an euch. Wünscht ihr euch so zu Beginn des Jahres auch jemanden an eurer Seite, der euch gut versteht, der euch den Rücken frei hält und euch mitnimmt auf euer möglichen Weg zum Erfolg? Nee, wir reden jetzt gerade nicht von Online-Dating, auch wenn es sich so anhört, sondern von Online-Business. Und Philipp, du hast ja mit unserem Partner, mit Shopify, schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, absolut, Ralf. Shopify ist auch unsere Plattform, auf die wir vertrauen, um unseren kenianischen Kaffee, unseren Moyo-Kaffee zu verkaufen. Und da geht es wirklich kaum simpler, als die Möglichkeiten über Shopify zu nutzen, sowohl von der Möglichkeit der Shop-Erstellung über die verschiedenen Pakete, die man dort dann eben auch buchen kann. Und am Ende auch, was natürlich Kundenservice und Zahlungsabwicklung anbelangt, da ist Shopify wirklich absolut top. Und Felix und ich, wir sind sehr, sehr happy mit Shopify. Von dem her können wir das guten Gewissens an euch weiterempfehlen. Shopify nutzen ja nicht nur wir, sondern bereits zehntausende deutsche Unternehmen. Und das Beste ist, ihr könnt damit wirklich überall verkaufen. Egal ob im Laden per Point of Sale, über Social Media oder Marktplätze wie eBay. Und das alles inklusive zuverlässigem 24/7 Support rund um die Uhr. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level. Auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Und hier ist wieder mal eine Olympia-Folge vom Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, Philipp, ich habe schon überlegt, wie viele Olympia-Folgen haben wir jetzt eigentlich schon gemacht? Auch schon ein paar, ne? Also auf jeden Fall Tokio. Da müssen noch irgendwelche Winterspiele dazwischen gewesen sein. Peking und Paris. Und jetzt, oder?
Das müsste hinkommen, ja. Bei den Winterspielen bin ich auch nicht mehr ganz so sicher.
Also auf
Aber
jeden Fall haben wir eine Folge gemacht, weil wir haben ja immer eine Folge
absolut.
gemacht, ja.
Absolut. Das ist dann immer ein bisschen noch herausfordernder organisatorisch, weil natürlich du ganz offensichtlich einfach wahnsinnig viel zu tun hast. Aber wir schaffen das für euch natürlich auch diesmal und wir schaffen das sogar, dann auch noch einen Gast zu koordinieren und auch einen wirklich sehr, sehr coolen Gast, worüber wir uns sehr gefreut haben, der auch noch in einem der seltenen Zeitfenster, wo wir Zeit haben, auch noch Zeit hatte und noch Lust. Also da haben wir mal wieder großes Glück und freuen uns sehr. Was auf jeden Fall mich sehr freut, Ralf, ist, dass deine Stimme wesentlich besser klingt.
Das ist, glaube ich, jetzt irgendwie nur der technischen Verstärkung geschuldet. Ich
Ach so.
hadere tatsächlich immer noch.
Es klingt ganz, ganz anders
Ja,
als letzte Woche
es
noch.
klingt vielleicht für dich anders, aber so subjektiv habe ich halt immer noch keine gute Stimme und es nervt halt total ab, ja. Ihr kennt das ja alle, wenn man so eine längere Erkältung hatte und man ist noch so irgendwie zu, ne? Und so die Schleimhäute sind halt noch gereizt und reagieren halt noch und das ist halt so nervig. Ich war jetzt auch gestern tatsächlich drauf und dran, nicht abzusagen, sondern mal wieder laufen zu gehen. Und dann habe ich auch überlegt, boah, ist das jetzt klug oder ist das jetzt nicht klug? Das weißt du ja leider immer erst nachher. Es war mal so ganz kurz ein bisschen Sonne. Da habe ich gedacht, komm, jetzt gehst du mal eine halbe Stunde laufen. Aber ich habe mich dann doch für dreiviertel Stunde Radfahren entschieden. Also wir reden nicht von Radfahren, sondern wir reden von Bewegen mit dem Fahrrad. Mehr nicht. Aber ich bin jetzt auch schon bei 3,5 Wochen kein Sport.
Okay, das ist
Ja.
ja. Das
Aber
fühlt sich
du
dann.
hattest die Seuche auch relativ zäh und lange.
Jein. Das ist eher selbst geschuldet, sage ich jetzt mal. Also ich war gestern wieder laufen, was total cool war hier in der schwäbischen Heimat. Davor hatte ich mal wieder ein paar Tage Pause, was aber gar nicht am Handgelenk und auch gar nicht am Sprunggelenk lag, weil das eigentlich schon wieder relativ okay ist oder weitestgehend okay. Es gibt jetzt wenig, wo ich sage, da merke ich noch was. Aber ich hatte ja letzten Freitag einen ersten Termin quasi. Also mit zwei Jungs aus einer CrossFit-Box, dem einen ist der Besitzer, der andere ist da der Coach vor Ort auch, in Regensburg und da haben wir so ein Kraftassessment gemacht, also alle Maximalkrafttests, Sprungtests, viele Sachen, die ich auch noch nie gemacht habe. Und nachdem wir das alles gemacht hatten, nach 1,5 Stunden, da haben wir noch eine kleine HYROX-Simulation gemacht, so einen standardisierten HYROX-Test, womit Menschen, die sich dafür interessieren, sowas zu machen, so ein bisschen einordnen können, ist mein Fitnesslevel geeignet, mich dafür anzumelden, oder bin ich sogar so gut, dass ich da in diesem Pro-Bereich mit diesen schweren Gewichten teilnehmen kann. Joa, und ich sag mal, wie es ist. Also die beiden Dinge in Kombination, die haben mich schon ganz gut aus dem Leben geschallert. Also auch die Tage danach. Ich hatte da dann wirklich Muskelkater, also brutalsten Muskelkater. Muskelkater vor allem in den Oberschenkeln, muss ich sagen. Das war am Anfang der absolute Killer. Klar, das war wahrscheinlich auch den Kniebeugen geschuldet, wahrscheinlich auch den Wallballs, keine Ahnung. Und auch aber in den Oberarmen und Trizeps. Da kann ich aber rückblickend gar nicht genau sagen, woher das kommt. Vielleicht auch von den Wallballs. So viele andere Sachen haben wir es eigentlich gemacht. War cool. Also war cool, war sehr spannend, sehr aufschlussreich. War natürlich wichtig, um einen Trainingsplan zu entwerfen, erstmal festzustellen, wo ist der Ist-Zustand. Aber ich war danach erstmal wieder 3 Tage gehandicapt. Selbstverschuldet gehandicapt, weil ich gesagt habe, hey, ich würde gerne, aber ich kann so nicht laufen. Ne? Ich war ja schon beschwerlich, in der Treppe runterzukommen. So. Aber jetzt war ich gestern laufen und also 4er Schnitt geht wieder so, das ist ja dann schon, dann ist man schon wieder ganz gut hergestellt.
Aber deswegen gehe ich nachher wieder ins Gym hier. Ja, weil du warst wirklich so weggeschossen, also das ist doch dann eine Überforderung. Warum fängt man mit einer Überforderung an?
Ja, weil halt, also wir mussten ja erstmal, also ich muss sagen, ich bin ja maximal unfit da reingegangen. Also ich wusste nicht, weil ich das letzte Mal einen Kraftraum von innen gesehen habe. Das ist erstmal Punkt 1, also wahrscheinlich 1,5 Jahre her, dass ich irgendwelche Gewichte bewegt habe. Plus Anfang des Jahres habe ich für mich ja so ein bisschen diesen Entschluss gefasst, ich möchte wieder mehr Sport machen. Habe natürlich erstmal mit Laufen wieder versucht zu beginnen, mit großem Erfolg. Wie wir wissen, habe ich mich erstmal auf die Schnauze gepackt und war kaputt. Also vielleicht sollte man auch manche Dinge im Alter nicht mehr machen. Vielleicht sollte man einfach generell dieses Sportthema ganz weit hinten anstellen, ich weiß es nicht. Und natürlich Maximalkraft ist natürlich schwer zu testen, wenn du überhaupt keine Referenzwerte hast. Also wir haben natürlich dann erstmal angefangen, Kniebeuge geguckt, Ausführung, passt das alles, dann so langsam uns gewichtstechnisch vorangetastet und es war auch ein bisschen ernüchternd irgendwie. Also ich weiß gar nicht, ich habe auch nur 80 Kilo Kniebeuge geschafft. Das ist ja beim Körpergewicht von 72, 73 Kilo ist auch nicht gerade bahnbrechend.
Ja, aber das ist jetzt nicht so schlecht.
Ja. Also da dachte ich mir auch so, ja, gut. Und Deadlift habe ich auch nur 80 Kilo geschafft. Und was ich aber ein bisschen überraschend fand, weil zum Beispiel als Läufer trainierst du ja nie Arme, Schulter, irgendwas. Es fällt mir natürlich direkt wieder der offizielle Begriff nicht ein, aber du weißt, Langhantel hier auf der schlüsselbeinmäßig abliegen.
Bankdrücken.
Nicht liegend, im Stehen, also über den Kopf ausstoßen, ausdrücken, was auch immer. Da habe ich 40 Kilo geschafft. Das fand ich jetzt eher überraschend, weil ich mir dachte, da habe ich ja noch nie, also könnt ihr mal überlegen, 40 Kilo, überlegt zweimal euren Koffer vom Flughafen so ungefähr. Da war ich eigentlich einigermaßen überrascht, dass das ging überhaupt. Aber ja, das war spannend. Und ansonsten auch ganz viele neue Sachen ausprobiert. Rudern habe ich noch nie so richtig ernsthaft gemacht in einem Fitnessstudio. Das fand ich aber jetzt relativ human noch. Skiergometer mal ausprobiert. Ich glaube, da kann man sich auch richtig wehtun, wenn man möchte. So Burpee Broad Jumps, das habe ich komplett unterschätzt. Also dieses Burpee und dann so ein Sprung nach vorne und so. 100 Stück in diesem Test war das so vorgeschrieben. Und das war ja also durchgehend einfach so. 1 Kilometer laufen, okay, easy going, dann fängst du mit diesem Burpee Broad Jumps an. Ich in meiner Naivität dachte mir so, ja, wie schwer kann sein? Da machst du jetzt erstmal so 10, 20 Dinger am Stück, dann machst du mal eine kurze Pause, dann passt das schon. Ja, nach den ersten 10 war ich schon gefühlt klinisch tot einfach. Also das dauert ja dann ewig, bis du da fertig bist. Was war da noch dabei? Ausfallschritte, gut, das war jetzt relativ simpel. Die habe ich, glaube ich, wirklich 100 durchgemacht. Rudern ging dann noch. Dann Liegestütze, 30. Dachte mir, kein Problem. Aber Liegestütze quasi, du gehst runter, Brust liegt auf dem Boden und nimmst kurz die Hände weg. Also wirklich, dass du von null, nicht ohne Schwung, also und das hat mich auch richtig, nach dem Rudern direkt, da, klar, viel machen die Beine beim Rudern, aber so ein bisschen nach, also ist ja trotzdem, das war ekliger als erwartet und dann gut, die Wallboys, wie diejenigen, die das schon mal gemacht haben, 6 Kilo Medizinball und das, ich weiß nicht, wie die Markierung da oben ist, aber du musst ja dann, keine Ahnung, nochmal über Kopf 2 Meter das Ding dahin donnern, dass das als eine Wiederholung zählt und natürlich gesäßmäßig 90 Grad oder tiefer runter. Das heißt, also quasi wie bei einer Kniebeuge runter mit dem Ball und dann hoch und davon 100 war auch interessant. So, da habe ich, glaube ich, das mir geholt hier, dass das da irgendwann auch weg war, einfach so.
Ich habe das ganz schwere Gefühl, dass die dir mal zeigen wollten, wo der Hammer hängt.
Ja, das mit Sicherheit auch.
Das ist ja überragend.
Da habe ich mich 2, 3 Tage wirklich sehr alt gefühlt. Morgen. Das ist so viel zum Thema. Also unser Gast später, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber das fällt mir jetzt natürlich passend dazu ein. Wir werden später über Schmerzen sprechen im Leistungssport und den Erkenntnissen, dass das Leben danach auch sehr schön sein kann. Da habe ich mich wieder plötzlich sehr alt gefühlt, weil ich dachte, das habe ich alles hinter mir gelassen. Und dann rollst du dich so seitlich aus dem Bett, weil du dich nicht bewegen kannst. So.
Also an der Stelle, ja, passt ja perfekt unser Partner für heute. Ja, weil wenn du dich so massakrierst, ja, oder wenn ihr anders intensiv trainiert. Leute, da ist Recovery natürlich alles. Ja, deshalb habe ich jetzt gar nicht so genau verstanden, warum du so lange gewartet hast, wieder mit Sport treiben. Ja, und wahrscheinlich hast du das, was jetzt an der Stelle wirklich geholfen hätte, nämlich eine Kältetherapie, auch nicht angesetzt. Ja, dafür,
nein, weil ich nichts davon habe zu Hause leider.
Naja, ich meine, also wenn man jetzt nicht die Dinge, die wir euch jetzt gleich von Reboots nahelegen wollen, ja, wenn man die nicht hat, dann muss man halt ein bisschen improvisieren. Da muss man mal die Badewanne mit Eiswürfeln voll machen.
Ja, absolut.
Mal einmal zur Tanke gefahren, ja, und mal nicht das Sixpack geholt, sondern mal so einen Beutel Eis oder drei.
Oder wie Per Mertesacker schon immer gesagt hat, was war es, 3 Tage Eistonne, dann geht schon wieder oder genau, so in der Art, war genau, das, glaube ich, ne? Ja.
Ja, aber dafür haben wir tatsächlich bei Reboots ein paar sehr, sehr schöne Optionen für euch, ja, weil genau solche Sachen, wenn ihr euch mal wieder ein bisschen zu viel malträtiert habt und meint, ihr müsstet mal wieder frisch werden und eurem System einen kleinen Push verleihen, dann ist eine Kältetherapie super. Und die TAP ist natürlich dafür absolut perfekt. Ich möchte die eigentlich in meinem Wohnzimmer stehen haben.
Oder auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Also ich glaube, für diejenigen, klar, man kann sich natürlich immer die Badewanne voll machen und 3 Säcke Crushed Eis irgendwie von der Tanke holen. Man kann aber auch einfach sich so ein Tab beispielsweise auf die Terrasse oder auf den Balkon stellen und dann hat man das, wenn das abgedeckt ist, eigentlich immer parat, sodass ihr da kurz mal reinspringen könnt. Das ist schon sehr, sehr, sehr komfortabel auf jeden Fall. Da gibt's das Eistab oder sogar ein Eistab Pro. Und was ich, glaube ich, auch echt hätte brauchen können, das sind diese Thermosleeves, also zum Beispiel für die Oberschenkel oder auch für die Arme, die natürlich sowohl Wärme als auch Kälte simulieren lassen. Das wäre schon sehr, sehr gut gewesen. Hatte ich es aber leider nicht zur Hand. Aber deswegen wollen wir das natürlich euch ans Herz legen. Und tatsächlich ist es ja so, das hatten wir schon in unserer Spezialfolge mit der Jessie gesagt, also bei Reboots gibt es ja wirklich was sehr Besonderes für euch, weil es eher unüblich ist. Es gibt sogar einen Rabattcode für unsere Community und zwar mit dem Code BESTZEIT15 erhaltet ihr 15% im Reboots Online-Shop, also auf alle Produkte, die ihr dort finden könnt. Klar, Kältetherapie-Produkte, wie wir gerade genannt haben, sowieso, aber auch für die klassischen Kompressionsmassagen-Produkte. Und wir haben auch noch eine Strava-Challenge, die aktuell läuft, Ralf. Wir haben jetzt gesagt, der Einfachheit halber machen wir es jetzt so, dass ihr euch nicht innerhalb unserer Bestzeit-Podcast-Strava-Gruppe für das Event anmelden müsst, weil da gab es wohl noch ein paar Schwierigkeiten, sondern wir werden das sammeln in dem normalen Beitragsfeed sozusagen. In dem normalen Beitragsfeed, wenn ihr Mitglied der Gruppe seid oder ihr könnt euch noch gerne, wenn ihr noch nicht bei Strava seid oder noch nicht bei uns bei Strava folgt, kommt in die Gruppe. Und für alle Gruppenmitglieder gilt unsere Strava Challenge, dass ihr eben eure Recovery-Einheiten trackt, so wie ihr sonst auch eure Workouts oder sonstigen Trainingseinheiten trackt und dort reinpostet mit einem kurzen bildlichen Nachweis. Also das kann eine Mobility- oder Stretching-Session sein, das können Spaziergänge sein, sprich Zone 1, lockere Yoga-Einheiten, Recovery natürlich mit Reboots-Produkten, wenn ihr die schon habt, und die einfach manuell in Strava anlegen, dort reinposten und am Ende des Aktionszeitraums werden wir aus allen, die da mitgemacht haben, einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen, die ein Reboots Go Light Pant Produkt Package bekommt. Also das ist auf jeden Fall schon was. Und wie gesagt, für alle anderen gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, mit Bestzeit 15% Rabatt zu bekommen im Reboots Online-Shop.
Ja, und die ganze Challenge läuft bis zum 31. März. Wie legt ihr diese Postings von euch an? Einfach als manuelle Postings in Strava anlegen. Alle, die da drin sind, wissen, wie das geht, aber das ist auch relativ easy und leicht zu erlernen und wird in Strava auch relativ schnell aufgefunden. Also wir freuen uns auf eure Recovery und ich glaube, das ist ein extrem cooler Preis, der da auf euch wartet. So, dann lässt du dich wahrscheinlich auch von den Olympischen Spielen inspirieren.
Selbstverständlich. Ja, ich gucke hier in jeder freien Minute.
Was möchtest du werden im nächsten Leben?
Eiskunstläufer. Finde ich übelst beeindruckend.
Das ist allerdings wahr, ja.
Also diese paar Geschichten, weil ich jetzt ohne Witz, weißt du, warum ich das so krass finde? Nee. Also per se erstmal, ich kann gar nicht Schlittschuh laufen. Mhm. Ich habe einmal versucht mit Tim Tomczak in Hamburg Schlittschuh zu laufen, die haben mich direkt auf die Fresse gepackt. Vielleicht war ich auch schon 30, vielleicht war das nicht das beste Ausgangsszenario, um sowas zu lernen. Aber Schlittschuh laufen plus jetzt nach der Session am Freitag. Und ich sag dir, wir haben vorher schon gesprochen, 40 Kilo über Kopf. Da dachte ich mir so, ja gut, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so krass. Die können auf Eis
sehr krass Schlittschuh laufen, die können Sprünge machen und die können ihre Partnerin mit einem Arm irgendwie über Kopf dann noch während des Schlittschuhfahrens rumheben und rumtragen. Und ich finde das übelst beeindruckend, muss ich echt sagen. Größter Respekt. Also einfach auch von den einfach athletischen Fähigkeiten, muss ich sagen. Das finde ich, ich finde das echt krass.
Plus Choreo-
ist ganz weit weg von meiner sportlichen ja. Realität und Background, aber umso beeindruckender finde ich das irgendwie jetzt so.
Plus Choreografie, plus Musik, weil das ist ja ein Gesamtkunstwerk logischerweise. Ja.
Absolut, absolut, absolut.
Ja, ich gucke jetzt hier gerade parallel Männer Super G, das ist ja so ein Klassiker, okay. Das guckt man ja immer mal gerne. Aber was soll ich sagen, ich habe mit einem sehr guten Freund das letzte Wochenende kurz durchdiskutiert und wir haben was vor für 2027. Das ist schon wieder, so weit.
Bin ich gespannt. Ihr meldet euch im Super-G an.
Habt nichts mit so einem Schwachsinn zu tun. Das wäre ja auch Blödsinn. Sondern, ich sag's noch nicht. Ich lasse es noch mal erst offen. Und,
okay.
Ich werde es dann irgendwann revealen, so wie ja unser Gast, das ist jetzt eine schlanke Überleitung, ja.
Boah, das war wie aus dem Lehrbuch.
Genau, so wie ja unser Gast heute was revealed hat, ja, was er, glaube ich, bisher noch nicht öffentlich gemacht hat.
Also wir wussten es auf jeden Fall nicht vor der Aufnahme.
Und was soll ich sagen, das ist schon ziemlich cool. Ja, ihr müsst ein bisschen zuhören, aber es ist wahnsinnig spannend, Tim zuzuhören. Und wir begleiten dann mal einen Zehnkämpfer in sein Leben nach dem Leistungssport in dieser Folge. Hochspannend. Und wir hatten schon vorher überlegt, Philipp, der Tim ist ja in Teilen noch mit dir gemeinsam in der Nationalmannschaft gewesen. Aber genau. so richtige Kennenlernen und miteinander unterwegs sein Momente hattet ihr gar nicht. Das ist nicht so untypisch in so großen Mannschaften, ne?
Genau, leider nicht. Das haben wir jetzt auch festgestellt, dass wir uns zwar irgendwie natürlich so kennen vom Namen, vom Gesicht, aber irgendwie so richtig begegnet irgendwie in der Vergangenheit noch nicht sind, obwohl wir dann auch ja ein paar internationalen Meisterschaften teilgenommen haben. Aber umso schöner, dass wir uns jetzt hier sehen. Und Tim hat eine sehr beeindruckende, sehr beachtliche sportliche Karriere erstmal hinter sich. Also sehr, sehr, sehr erfolgreich schon von der Jugend an im internationalen Mehrkampf bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften gestartet. Deutscher Meister geworden, jetzt erst letzten Sommer. Das war sein Abschiedsrennen, ne? Richtig, in Dresden. Und er hat davor schon beschlossen, dass das seine letzte Saison sein wird. Und er wird das später auch erklären, warum das für ihn so klar war oder so diese, also einfach eine sehr konsequente Entscheidung und warum er jetzt plötzlich noch mehr als sonst, das kommen wir nämlich auch drauf, noch mehr als sonst sich dem Ausdauersport widmet, im Speziellen dem Laufen und dann ganz große Freude dran gefunden hat. Es ist ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden und wir freuen uns sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen. Ja, herzlich willkommen, Tim Novak.
Ja, Tim, dann sagen wir herzlich willkommen bei uns im Podcast. Zunächst klingt ja mal Zehnkämpfer. Was macht der in einem Laufpodcast, in einem Ausdauerpodcast? Aber da kommen wir gleich noch zu. Also mal davon abgesehen, dass ja immer die Frage ist, was mache ich eigentlich, wenn ich mal meine Karriere beendet habe? Ja, es gibt ja zwei Optionen. Entweder laufen gehen, so wie die Busemanns und Co. Ja, Radfahren gehen oder gar nichts mehr machen, wie die ältere Generation. Wie geht's dir?
Jo, hi erstmal und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Habe jetzt im August meinen letzten Wettkampf gemacht und ja, ich weiß nicht, ich habe mir relativ wenig vorgenommen, habe dann erstmal noch ein, zwei Monate abtrainiert und du hast es gerade schon genau angesprochen, ich bin schon immer gerne Rennrad gefahren und hatte das aber dann immer in der Saison pausiert. Jetzt freue ich mich natürlich, dass ich da auf Zeit habe und ja, laufen, das ist einfach schnell, effizient, da kann man ordentlich was wegsporteln, möchte aber auch noch weiter Krafttraining machen, also ich versuche so tatsächlich alles irgendwie unter den Hut zu bringen.
Also da fällt mir direkt schon mehrere Sachen direkt auf und auch ein, also per se erstmal, ich weiß, es ist ein Klischee, das ist nicht, kann man nicht pauschalisieren. Generell wird ja gerne auch, nicht bei Ralf, aber manchmal in anderen Medien ja gesagt, ja, und jetzt müssen die armen Zehnkämpfer am Ende noch 15 Meter laufen und das alle hassen diese Disziplin total. Und da gibt es natürlich aber auch total krasse Gegenbeispiele. Ich verstehe natürlich vollkommen, nach zwei harten Tagen gibt es wahrscheinlich was Geileres. Aber es gibt ja durchaus Leute, die das, sag ich jetzt mal, im Rahmen der Möglichkeiten gern machen. Also ich meine, ich bin auch gerne früher Wettkämpfe gelaufen, auch auf der Bahn, nicht nur auf der Straße. Ich sag mal, beim 5000er war das Enjoyment so nach 3 Kilometern auch nicht mehr so groß. Ja, aber das war halt so part of the game. Das ist aber so, dass wir es bei dir schon direkt rausgehört haben. eigentlich im ersten Leben Zehnkämpfer gewesen, wo ja viele technische Dinge auch dabei sind, wo Kraftaspekte dabei sind, Schnelligkeit und so weiter, aber immer schon gern Rennrad gefahren, da wird man direkt hellhörig. Jetzt offensichtlich, so wie du das einfach schon mal geschildert hast, gar nicht dem Laufen abgeneigt, also obwohl du es ja gar nicht mehr müsstest sozusagen, das ist ja auch schon mal eher atypisch. Und wenn du sagst, du machst aber immer auch noch gern Kraft, ja, dann muss ich ja direkt auch die Frage stellen, hast du schon Hyrox gemacht, weil da wärst du ja praktisch prädestiniert. Du bringst schon natürlich die Kraft mit, die dafür nötig ist, plus du trainierst offensichtlich gerne Ausdauer, also da ist ja, da steht dir ja noch ganz viel offen eigentlich.
Ja, du hast jetzt sehr viele Themen in eine Frage gepackt. Also ich sag mal so, Hyrox habe ich nicht geplant. Und am Ende, klar, das wäre jetzt dann irgendwie so eine erwartbare Kombi aus irgendwie Kraftausdauer, aber auch läuferischem. Ja, habe ich nicht geplant. Das sind ja auch so spezifische Sachen dabei. Keine Ahnung, ich habe noch nie in meinem Leben einen Wallball gemacht und sowas. Also da musste ich mich irgendwie erstmal so ein bisschen rantasten. Ich will nicht sagen, dass ich das nie machen werde, aber das ist jetzt wirklich erstmal nicht geplant. Ja, und dann die Frage zu dem 1500 im Zehnkampf. Also das ist tatsächlich so, dass irgendwie die meisten Zehnkämpfer auch wirklich auf internationalem Niveau, die gehen den Zehnkampf an, als wäre es 9 plus 1. 9 Disziplinen alles geben und dann noch durchkommen. Und was ich wirklich auch gar nicht mag, und also ihr merkt ja schon, dass ich da so ein bisschen anders bin, es gibt auch wirklich auf internationalem Niveau so ein bisschen so eine Einstellung bei manchen Athleten, dass man den 500 Meter Lauf dann nur so läuft, wie man ihn braucht. Also wenn du jetzt hinter dir 100 Punkte Vorsprung hast und du hast keine Norm zu erreichen, du hast keine magische Punktzahl, keine Bestleistung zu erreichen, dann laufen viele den von vornherein so, dass es einfach passt und belasten sich nicht aus. Und dann sage ich immer, stell dir doch mal vor, du würdest in den Kugelstoßring gehen und würdest sagen, ich versuche jetzt nicht so weit zu stoßen, wie ich kann, sondern ja, irgendwie eine solide 14,50 Meter reicht. Ich will gar nicht die 15 Meter heute knacken. Das finde ich ist ein total irre, was sich da eingeschlichen hat. Und bei mir war immer, und das war auch, also das hat sich durch meine ganze Karriere gezogen, bei mir war immer der Abschlusslauf 1500 Meter all in, egal um was es geht, all in gelaufen. Und das hat sich wirklich durch meine ganze Karriere gezogen. Ich habe irgendwie meinen ersten deutschen Meistertitel mit 14. Da sind wir, also ja, 14, damals noch 8-Kampf, da sind wir quasi punktgleich in den abschließenden 1000-Meter-Lauf gegangen. Und ich habe ihn dann quasi auf den letzten 200 Meter meinen Konkurrenten übersprintet. So, und das hat sich irgendwie so für mich eingeprägt, dass ich mir da den deutschen Meistertitel auf den letzten 200 Meter geholt habe, dass ich einfach sag, wirklich, zielgerade ist all in und auch 1500 Meter oder generell der Abschlusslauf, ob es jetzt 1000 Meter auch im Hallensiebenkampf ist oder 1500 Meter draußen, das ist einfach all in. Und es ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, wenn man da relativ gut ist und wenn man da dann nochmal ein paar Plätze gut machen kann. Das war bei mir eigentlich immer so. Oder das war ja immer so. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Platz verloren im 1500 Meter Lauf. Und ja, deshalb, ja, jetzt viele gebündelte Sachen in einem, aber das ist so meine Einstellung zum Laufen. Ich bin auch grundsätzlich jemand, der in der Offseason, wenn die anderen gesagt haben, boah, jetzt erstmal 2 Wochen kein Sport, da bin ich mal so joggen gegangen, weil ich einfach Lust hatte, mich zu bewegen. Und deshalb bin ich da, glaube ich, ein bisschen anders als der durchschnittliche Zehnkämpfer.
Ja, aber da kommen wir doch nochmal hin, weil das ja schon so ein Mythos hat, ne? So jetzt die 1500, ja? Und dann stehen da alle mit ernsten Gesichtern und mehr Puls als die 2 Tage davor, ja, also vor dem Lauf logischerweise. Und das macht ja was in euren Köpfen, in euren Gesichtern, ja, wahrscheinlich auch in euren Körpern. Und dann kriegt man ja die Beispiele doch zusammen, wo man sagt, okay, wenn der Kollege Kaul bei seinem ersten Weltmeistertitel nicht so 1500 Meter gelaufen wäre, wie er da gelaufen ist, hätte er den Titel nicht gewonnen. Ja, wenn Leon Neugebauer in Tokio jetzt zuletzt nicht so 1500 Meter gelaufen wäre, wie er gelaufen ist, hätte er den Titel nicht gewonnen. Wenn du bei den deutschen Meisterschaften deinem letzten Zehnkampf nicht als Erster über die Ziellinie gelaufen wärst, da hättest du dich richtig schlecht gefühlt, nehme ich mal an. Ja, weil.
Ja.
Ja, verstehst du, das sind so Punkte, die müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen rausholen und beleuchten. Ja, weil das eine ist, das, was du sagst, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, dass es ja eigentlich Quatsch ist, 9 Disziplinen auf Vollgas zu gehen und dann mal so zu gucken. Das muss man ja irgendwie auch im Training anlegen, das können wir später nochmal besprechen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es eine kleine Shift-Veränderung gibt, weil die Beispiele, dass man den 1500er Vollgas braucht, mehr werden.
Ich glaube, das ist schon auch so ein kleiner Trugschluss, weil es einfach am Ende leicht zu rechnen ist. Ja, wenn dir am Ende 20 Punkte zur Medaille fehlen, dann rechnest du aus, boah, 3 Sekunden schneller im 1500 Meter Lauf wären das gewesen. Aber das wären natürlich, die 20 Punkte wären natürlich genauso eine Höhe im Hochsprung gewesen. Und das ist aber halt am Ende greifbarer. Ne? Wenn du sagst dann nicht, oh, hätte ich in der 3. Disziplin im Kugelstoßen 40 Zentimeter weiter gestoßen, hätte ich eine Medaille geholt. Sondern nee, es kommt halt am Ende zusammen auf diesen einen Lauf, auf diese eine Zeit, auf diesen Abstand. Du gehst in den Lauf rein und weißt, okay, zwischen meinem Konkurrenten und mir sind 3 Sekunden Abstand. Ich muss den oder den Konkurrenten hinter mir halten. Da ist es halt einfach dann greifbar. Und deshalb ist das, finde ich, auch wieder so ein kleiner Trugschluss, aber es stimmt. Also so ein Shift, den nämlich auch war, man sieht es am besten bei Leo. Der hat jetzt anscheinend ja wirklich in den letzten 2 Jahren richtig rein investiert. Der ist jetzt da insgesamt, glaube ich, in 2 Jahren um 20 Sekunden schneller gelaufen, über 1500 Meter. Das macht man ja nicht einfach so. Da steckt natürlich Training dahinter. Und deshalb, klar, am Ende entscheidet sich's immer beim Lauf. Und du hast es auch noch angemerkt, also jetzt da bei meinem letzten Zehnkampf nicht den 1500-Meter-Lauf zu gewinnen, das hätte ich mir selbst nicht erlaubt, auch wenn die Zeit dann am Ende wirklich nicht so schnell war. Aber genau, das war mir sehr wichtig.
So, ihr Lieben, was sind die 5 wichtigsten Dinge in eurem Leben? Jetzt nicht voreilig antworten, denn ihr geht wahrscheinlich gerade mal so durch. Familie, Partner, Gesundheit, klar. Aber da kommt natürlich schon das Allerwichtigste für euer geschäftliches oder gesellschaftliches Leben, euer Mobilfunkvertrag. Mich schaut gerade der Simon mit seinem bisschen frechen Gesicht an und sagt, hey, ich habe hier mal eine ganz coole Idee, einen ganz coolen Deal für dich. Simon ist nämlich der Waschbär von SimOn Mobile. Der hat nämlich für euch den Winter Wonder Deal.
Ja, das ist ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Also ihr könnt euch 60 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder sogar 200 GB ab nur 24,99 Euro monatlich nur auf simonmobile.de. Ihr seid weiterhin maximal flexibel und könnt monatlich kündigen. Außerdem Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat, die ist auch dabei. Ganz neu könnt ihr das jetzt auch mit PayPal bezahlen und ein kleines Goodie on top. Über unseren Link simon.link/bestzeit bekommt ihr mit dem Code bestzeit5 für die ersten 6 Monate nochmal monatlich 5 GB kostenfrei on top. Das Ganze gilt bis zum 2.3., also simon.link/bestzeit und mit bestzeit5 bekommt ihr nochmal 5 GB gratis.
Ja, das eine ist ja, dass man am Ende nochmal seine Qualität unter Beweis stellen will. Das sieht man ja auch in jedem Zehnkampffeld, dass du ja halt die Patienten kennt ihr alle, ne, die halt eine 4:15 laufen können und die laufen dann los. Ja, die aber oft ja dann nicht direkt mit den Medaillen zu tun haben. Bei Leo, da musst du uns nochmal mitnehmen. Und zwar jetzt gar nicht, was Leo angeht, sondern was die Einstellung angeht. Ist es aus deiner Erfahrung möglich, dass man sich über 1500 Meter so krass überwindet, einfach aufgrund der Grundfitness, die man durch sein Training, durch sein Zehnkampftraining erworben hat, dass man viel schneller laufen kann, als man eigentlich eine Basis gelegt hat. Ja, weil ich meine, das ist nun mal relativ weit weg von allen anderen Disziplinen, von der Trainingsgestaltung her. Ja, ist es möglich, 10 Sekunden schneller zu laufen, nur weil mein Kopf sagt, okay, ich verliere jetzt die Medaille, ich verliere meinen Platz, ich verliere die, ich muss jetzt.
Ja, also das glaube ich schon. Also ich glaube, dass der mentale Aspekt da wirklich extrem ist, weil man muss das mal so sehen. Wir sind nicht so spezialisiert, ja, offensichtlich in allen Disziplinen. Und wahrscheinlich sind wir auf dieses Lauf, Running Pace, Zwischenzeiten, gleichmäßig laufen, da sind wir, glaube ich, noch mal weiter weg als jetzt im Weitsprung von den Spezialisten. Und gerade die Jungs, die halt einfach da nicht so schnell sind oder die das auch dann, ne, im Training ein bisschen vernachlässigen, weil sie sagen, hey, es ist nur, ne, es ist nur eine von 10 Disziplinen, die irgendwas mit Ausdauer zu tun hat. Ich glaube, wenn man in ein Rennen reingeht und sagt, es geht hier um Gold, Silber, Bronze, Bestleistung, WM-Norm, ich muss nur an dem dranbleiben, dann kann man sich mental so darauf versteifen, auf diese Aufgabe, dass man so seinen normalen Rhythmus verliert. Also wenn man jetzt sagt, ich muss diese Zeit laufen für mein großes Ziel, ich glaube, da ist bei uns Zehnkämpfern richtig was drin. Also ich habe da so viele Beispiele gesehen, wo sich dann doch schlechte Läufer, wenn es darum ging, ja, halt wirklich um 10 Sekunden gesteigert haben. Was am Ende natürlich nur sagt, die waren in allen anderen Läufen, haben sie halt nie 100% gegeben.
Korrekt,
ja. Und gleichzeitig entdecke ich das aber auch, dass genau die, die sich immer dann so ein bisschen schonen, dass sie dann sagen, naja, wenn es da mal drauf ankommt, dann kann ich schon. Und dann wiederum habe ich aber auch genau denen immer gesagt, ja, warum bist du dir da so sicher? Warum bist du dir da so sicher, dass du dann, wenn du müsstest, 5 Sekunden schneller laufen könntest? Weil, also du hast es ja jetzt gerade auch nicht gemacht oder du hast nicht vor, es jetzt auch zu machen. Und also das Mentale, das ist, glaube ich, wie du die ersten 400 Meter angehst bei 1500 Metern, das hat schon wirklich extrem viel mit deinem Ziel, mit deinem Ehrgeiz und was du hier wirklich erreichen kannst zu tun. Und deshalb sind halt so Dinge im Zehnkampf, dass du dich schneller steigerst, wirklich möglich.
Vielleicht nochmal zur Einordnung auch für euch zu Hause, weil ich weiß, 15 Meter ist jetzt nicht die Strecke, die wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gelaufen sind. Es ist nicht die klassische Schulsportstrecke, aber einfach um ein Feeling zu bekommen. Also die Jungs und am Ende auch Mädels, ne, ihr habt dann 2 harte Wettkampftage, erstmal in den Knochen und am Schluss, bei den Männern natürlich, noch eine 1500. 4:15 haben wir gerade gesagt, aber vielleicht erstmal 4:30, vielleicht ganz gut zu erklären, 4:30 ist 3 Minuten auf einen Kilometer. Also ihr lauft noch einen Dreier-Schnitt, respektive 2:50, wenn ihr 4:15 rennt. Das ist ja schon, also auch ihr zu Hause, falls ihr mal Bock habt, ins Stadion zu gehen, auch ohne, dass ihr schon 9 Disziplinen vorher gemacht habt, ist jetzt flott auf jeden Fall, sage ich jetzt mal. Wie ist das im Training bei dir? Du wirst vielleicht auch von Kollegen wissen, aber spielt das bei manchen gar keine Rolle? Wird das irgendwie gemacht? Ist ja eh total die Kunst, 10 Disziplinen irgendwie in eine Woche reinzupacken. Irgendwie, ihr habt ja auch nur 7 Tage oder 6, manche haben ja auch einen Ruhetag. Und am Ende irgendwie, wie nimm uns mal mit, um so einen Eindruck zu bekommen, wie sieht denn so ein typisches Zehnkampftraining aus? Klar, saisonal auch abhängig so, aber ist es denn möglich, alles zu machen? Klar, du hast wahrscheinlich Schokoladendisziplinen. Weiß ich nicht, ob man da ein besonderes Augenmerk drauf legt oder sagt, nee, das klappt eh gut, ich muss eh an meinen Schwächen arbeiten. Das ist ja auch eine Herausforderung. Ich meine, wenn du halt läufst, dann musst du halt laufen. Okay, dann musst du halt irgendwie auf den Marathon vorbereiten. Da hast du auch unterschiedliche Trainingsinhalte. Aber ich muss nicht 10 verschiedene Sachen machen. Deswegen, das alleine ist schon für mich total schwer vorstellbar.
Genau, also es, ja, die Frage nach dem Zehnkampftraining, das ist natürlich eine der meistgestellten Fragen. Wie sieht so eine Woche aus? Starte ich montagmorgens mit 100 Meter, mache danach einen Weitsprung und mache dann da schön alles einmal durch? Nein, so ist das überhaupt nicht so. Also das ist, glaube ich, schon sehr individuell und das hängt auch extrem davon ab, was wer braucht. Man hat, jeder Athlet hat andere Stärken, hat andere Schwächen. Und ich glaube, saisonal oder abhängig von Perioden setzt sich, glaube ich, jeder Athlet ein Ziel, entweder eine Schwäche auszubauen oder eine Stärke zu vertiefen. Und beispielsweise bei mir, ich habe einfach mein Leben lang eine sehr, sehr starke Grundlagenausdauer gehabt. Ich habe im Endeffekt, mein 1500-Meter-Training war eine harte Tempolauf-Session pro Woche. Meistens Samstag die Abschlusseinheit oder Mittwoch. Wir haben immer Mittwoch oder Samstag haben wir Tempoläufe gemacht. Einmal schnell, einmal langsam. Ne? Einmal für 400, einmal für 1500 Meter. Und ich konnte mich wirklich extrem gut daran orientieren, auf Race Pace zu laufen. Also ich bin im Endeffekt im Training fast nur so Race Pace Überprüfungen gelaufen. Also dass ich dann wirklich 3x500 laufe oder ähnliche Programme. Und das hat mir jetzt gerade in den letzten Jahren, hat das einfach gereicht, um wirklich auf Weltniveau Zehnkampf vorne mitzulaufen. Also ich bin ja auch zur Einordnung. Also meine Bestleistung war eine 4:16 am Ende vom Zehnkampf. Ich bin noch nie in meinem Leben eine 1500 Meter ohne Zehnkampf gerannt. Habe ich auch irgendwie nicht vor. Und ich glaube auch, dass ich langsamer
laufen würde. Warum auch, bitte?
Ich glaube auch wirklich, ich würde langsamer laufen, weil wenn es, das hat einfach so viel damit zu tun, ob es um was geht. So, 4:16, damit war ich immer vorne mit dabei, war dann auch mal in manchen Saisons also einer der schnellsten auf der ganzen Welt. Ich glaube, das Eindrucksvollste war wirklich damals 2019 mit Niklas, als er Weltmeister wurde, wo wir beide im Ziel standen, uns umarmt haben und beglückwünscht haben und alle anderen sind dann gerade auf die Zielgerade eingebogen und die sind alle so eine 4:30 gelaufen und wir halt 4:20 und schneller. Das war irgendwie, glaube ich, so ein Moment, wo man jetzt vielleicht dran denkt, wenn man an mich und 1500 Meter denkt. Also das Training ist natürlich ein Riesenspagat, ein riesiger Spagat und ein riesiger Kompromiss aus deinen konditionellen Fähigkeiten, Kraft, Schnellkraft, Schnelligkeit, Ausdauer und natürlich einem riesigen Technikanteil. Und da muss man dann individuell nochmal gucken. Zum Beispiel, ich habe auch ganz, ganz wenig Hochsprung trainiert, weil ich es einfach nicht gebraucht habe. Das ist eine meiner stärksten Disziplinen mein ganzes Leben lang gewesen. Und da konnte ich einfach mit, ja, auch wirklich einmal springen pro Woche meine Technik halten. Und dann musste halt nur so die Form drumherum passen. Und da bin ich hochgesprungen. Mhm. So, jetzt gibt es vielleicht andere Athleten, die total schwerpunktmäßig hochtrainieren mussten, weil sie einfach ein paar technische Kniffe sich noch reinkriegen mussten oder da wirklich entwickeln wollten, weil sie gesagt haben, hey, da ist noch Potenzial, 10 Zentimeter drin. Und so baut sich, glaube ich, so ein Training für jeden Athleten individuell. Was natürlich klar ist, also wir haben natürlich einen sehr hohen Explosivkraftschwerpunkt. Also Sprinten ist halt bei uns der ultimative Benefit. Also wenn du schnell rennst, dann bist du schnell im Weitsprunganlauf, dann bist du schnell über 400 Meter, dann bist du schnell über die Hürde, dann bist du explosivkräftiger im Kugelstoßen. Also das ist natürlich eigentlich der Kern vom Zehnkampf. Sind natürlich die Anläufe und die Schnellkraft, Explosivkraft. Jetzt, wenn man meine Karriere kannte, wusste man, ich war vielleicht nicht der beste 100-Meter-Sprinter. Ich war ja eher so der Techniker. Dementsprechend musste ich natürlich dann auch immer schauen, dass meine Technik Richtung Wettkampf passt. Und klar, wir haben sonst natürlich auch ein Periodisierungssystem. Also wir fangen im Oktober mit dem Aufbau an, ganz weit weg von den Disziplinen. Und dann Richtung Hallensaison gehen wir die Disziplin ein bisschen an, machen eine kleine Vorbereitungsphase, dann meistens eine Hallensaison, manchmal länger, manchmal kürzer, gehen dann nochmal einen kleinen Vorbereitungsblock und dann kommt halt diese, ja, nochmal Wettkampfvorbereitung, man geht wieder ran an diese Disziplin und dann eben Mai bis August, die Hauptwettkampfphase. Das so grob zur Periodisierung und die Wochen. Ich glaube, was sich viele jetzt gerade auch im Laufbereich nicht vorstellen können, ist, wie viel wir in einer Trainingseinheit machen. Also, dass wir da wirklich mal Montagmorgens dann so eine 3-Stunden-Einheit, dass es dann heißt, Warm-up, Stretching, Stabi-Programm und dann sprinten wir und danach machen wir aber noch Kugelstoßentraining und das ist dann halt so eine Einheit von, ja, 10 bis 12 Einheiten pro Woche. Das mal grob so wie so ein Zehnkampftraining aussah jetzt bei mir.
Habt ihr meistens zweimal am Tag trainiert oder war es eine große Einheit am Tag?
Also das habe ich jetzt über die Jahre ein bisschen gewechselt. Also ich habe eigentlich den größten Teil meines Lebens habe ich im 2-1-Rhythmus trainiert. Also Montag 2, Dienstag 1, Mittwoch 2 und so weiter. In den Trainingslagern hat man dann auch also Zweier durchgezogen oder zumindest Montag bis Freitag 2 Einheiten und Samstag 1. Und jetzt gegen Ende meiner Karriere bin ich tatsächlich aber auch auf die eine lange Einheit viel gegangen. Also dass ich dann eine 4-5 Stunden Einheit gemacht habe, weil ich einfach, ja, mit 30 musst du nicht mehr so viel aufbauen und du bist ja, ich weiß nicht, habe ich ein bisschen umgestellt, dass ich da eher das gut finde, eine lange Einheit zu machen.
Also ich weiß ja, dass es sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt, seine Grundlagenausdauer zu bilden, also auch beim Zehnkampf. Hast du denn zum Beispiel auch gesagt, okay, wir bewegen uns natürlich ja auch in der Zeit, das ist ja nicht kein Training, ja auch nicht kein Training, das auf eine Ausdauerfunktion anspringt, aber wir machen zum Beispiel ein langes Einlaufen oder ein langes Auslaufen. Also es gibt ja Leute, die das so machen oder die zweimal die Woche ein langes Auslaufen machen. Hast du das auch gemacht oder hast du gesagt, nee, das widerspricht eigentlich einer Einheit, die du eben skizziert hast, wenn du so hochexplosive Sachen gemacht hast? wie Sprinten und Kugelstoßen, dann zerstört man ja ein bisschen von dem Reiz, wenn ich dann lang auslaufen gehe. Ne?
Ja, genau, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Also wir sind, oder wir als Trainingsgruppe, egal in welcher ich trainiert habe, wir haben eigentlich immer das Warm-up knackig gehalten und spezifisch und haben dann eben eher noch einen Tempodauerlauf in die Woche eingeschoben oder sowas. Aber ich würde sagen, so im Schnitt bin ich eigentlich immer so 3 Runden in meinem Leben eingelaufen und die aber dann auch im gemütlichen Tempo. Und dann hat man eher versucht, nochmal das weitere spezifische Warm-up über ja Abläufe, Sprintkoordination und alles reinzuholen. Und ich weiß nicht, für mich wäre das auch zu konträr, wenn man sagt, also ich kenne das, dass das manche machen, die dann irgendwie 5 Kilometer einlaufen und danach Kugel stoßen. So, das wäre für mich, das hätte für mich nie gepasst und das habe ich auch nie so gemacht.
Das andere ist ja, wo bleibt jetzt noch die Zeit für das Radfahren oder bist du dann mit dem Rad zum Stadion gefahren?
Ich bin tatsächlich, das ist auch, jetzt im Rückblick ist das, glaube ich, auch so ein bisschen der Kern meiner Grundlagenausdauer. Ich bin wirklich mein Leben lang Rad gefahren. Ich bin mein Leben lang mit dem Fahrrad zur Schule gefahren und ich bin, als ich damals in Ulm gelebt habe, bin ich wirklich 8 Jahre lang jeden Tag mit dem Fahrrad ins Training gefahren und auch bei 0 Grad und Schneeregen. Ne? Und ich weiß nicht, das war einfach für mich, das hat dazugehört. Dann hast du schon mal so eine Grunderwärmung, bevor du dich dann warm machst. Aber ja, es stimmt natürlich, das richtige Rennradfahren, das war wirklich immer ein Off-Season-Ding, weil das kann man sich natürlich auch nicht erlauben. Also erstmal habe ich nicht die Energie dafür, mich nach einer Trainingswoche dann noch sonntags aufs Rennrad zu setzen. Und das wäre dann schon sehr konträr, wenn man da kurz mal dann 80 Kilometer wegradelt. Und eigentlich gerade kurz vorm Wettkampf ist oder ja, versucht so schnell und so spritzig wie möglich zu sein. Deshalb Rennradfahren war eigentlich immer so ein Off-Season-Ding und vielleicht auch im Aufbau mal, aber ja, so richtig kam ich nie dazu.
Ja, vielleicht Philipp und ihr zu Hause, das wissen vielleicht nicht so viele Leute. Es gibt durchaus noch mehr Zehnkämpfer, die sehr gerne Radfahren. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Manuel Eitel auch und Niklas Gaul vor allen Dingen. Das sind schon auch ambitionierte Radfahrer. Aber die müssen das ja auch nebenbei machen, ne? Also mal von den Füßen runter, ja, mal anders Geschwindigkeit, anders ja auch Luft und Gegend erleben, ne? Also das ist das, was ich daraus ziehe, wenn ich auf dem Rad fahre. Würde mich interessieren, was du sagst, was ihr daraus zieht.
Ja, es ist natürlich eine alternative Bewegung. Es ist einfach für die Gelenke einfach mal was anderes. Ne? Deine Sehnen kriegen da nicht immer diesen harten, schnellen Kontakt. Aber also ich weiß schon, dass gerade die zwei, die du angesprochen hast, sind ja beides sehr gute Freunde von mir, die haben das schon auch immer sehr gesteuert. Also beim Niklas speziell waren das dann schon, glaube ich, immer sehr gezielte Einheiten. Und der ist dann auch nicht 130 Kilometer gefahren, sondern ne, auch eher ein bisschen knackiger und dann ganz bewusst wie so ein Ausfahren, wie so ein regenerativer Dauerlauf. Und man muss das schon steuern mit dem Training. Also das ist darf man nicht unterschätzen, wenn man sagt, ja, ich setze mich da einfach mal aufs Fahrrad. Aber also die Benefits sehe ich absolut. Auch allein, um einfach mal nur ein bisschen Szenewechsel zu haben.
So Leute, jetzt haben wir mal eine intime Frage an euch. Wünscht ihr euch so zu Beginn des Jahres auch jemanden an eurer Seite, der euch gut versteht, der euch den Rücken frei hält und euch mitnimmt auf euren möglichen Weg zum Erfolg? Nee, wir reden jetzt gerade nicht von Online-Dating, auch wenn es sich so anhört, sondern von Online-Business. Und Philipp, du hast ja mit unserem Partner, mit Shopify, schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, absolut, Ralf. Shopify ist auch unsere Plattform, auf die wir vertrauen, um unseren kenianischen Kaffee, unseren Moyo-Kaffee zu verkaufen. Und da geht es wirklich kaum simpler, als die Möglichkeiten über Shopify zu nutzen, sowohl von der Möglichkeit der Shop-Erstellung über die verschiedenen Pakete, die man dort dann eben auch buchen kann. Und am Ende auch, was natürlich Kundenservice und Zahlungsabwicklung anbelangt, da ist Shopify wirklich absolut top. Und Felix und ich, wir sind sehr, sehr happy mit Shopify. Von dem her können wir das guten Gewissens an euch weiterempfehlen. Shopify nutzen ja nicht nur wir, sondern bereits zehntausende deutsche Unternehmen. Und das Beste ist, ihr könnt damit wirklich überall verkaufen. Egal ob im Laden per Point of Sale, über Social Media oder Marktplätze wie eBay. Und das alles inklusive zuverlässigem 24/7 Support rund um die Uhr. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level. Auf shopify.de. Gemacht für Deutschland. Powered by Shopify.
Die Frage, die sich ja vielleicht manche auch stellen, wie kommt man zum Zehnkampf? Also ich meine, klassisch, klar, Leichtathletik, Grundausbildung wirst du wahrscheinlich gehabt haben, da machst du ja erstmal alles. In der Regel kristallisiert sich ja so ein bisschen raus, irgendeine der Disziplinen macht dir irgendwie am meisten Spaß oder du bist am besten und deswegen machst du am meisten Spaß oder du stehst erstmal auf dem Podest oben oder keine Ahnung. Du warst einfach in allem so gut, dass du dich gar nicht entscheiden konntest oder kommst vielleicht auch aus einer Mehrkampf-Dynastie und die Eltern waren auch schon super krass im Mehrkampf, das gibt's auch. Also wie war das bei dir, dass du dann gedacht hast, ich möchte einfach alles machen, weil ich kann mich nie entscheiden?
Ja, also eine Mehrkampf-Dynastie gibt es bei mir nicht. Also meine Eltern sind ja sehr sportlich, aber war nie im Bereich Profisport oder Leistungssport unterwegs. Ja, also ich habe einfach generell als Kind sehr, sehr viele verschiedene Sportarten gemacht. Also geschwommen, geturnt, Fußball gespielt natürlich, aber halt auch dann so, ich weiß nicht, mit 11, 12 Jahren bin ich zur Leichtathletik gekommen. Und du hast es schon richtig beschrieben, also in der Kinderleichtathletik oder auch Jugendleichtathletik macht man ja erstmal alles, was ja auch sehr gut ist. Du sagst ja keinem 13-Jährigen Kind, du bist jetzt Kugelstoßer, ja, sondern man lässt die erstmal alles ausprobieren. Und da gibt's ja dann diesen ganz klassischen Vierkampf, ne? Schlagball, Hochsprung, Weitsprung und Sprint. Und dann gibt es ja noch in der Jugend diese Block-5-Wettkämpfe, wo man sich so ein bisschen spezialisieren kann, Blocklauf, Blockwurf, Blocksprung. Und da gab's aber eben dann schon den Achtkampf. Und bei mir war es wirklich so, dass ich in allem so gut war, dass ich immer alles gemacht habe und dann mich einfach nicht spezialisiert habe. Es gab einmal so einen kleinen Moment, also ich wurde in der Jugend, wurde ich dreimal auch deutscher Meister über die Hürden, über die 110 Meter Hürden. Jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich mich nicht spezialisiert habe, weil das war damals schon auch eher dem geschuldet, dass das Niveau gerade eher nicht so gut war. Also mit den Zeiten, mit denen ich damals deutscher Jugendmeister geworden bin über die Hürden, das gab es jetzt in den nächsten Jahren nie wieder, glaube ich. Aber da gab es mal so dann auch die Fragen, bist du jetzt hürdenlaufender Zehnkämpfer? Bist du zehnkämpfender Hürdenläufer? Willst du dich nicht mehr spezialisieren? Und für mich war immer klar, nein, ich bleib beim Zehnkampf. Mir macht alles Spaß. Ich möchte vielseitig trainieren. Also ich liebe das Speerwerfen, ich liebe das Springen, ich liebe das Laufen, das Sprinten. Und für mich war irgendwie, ja, die Frage hat sich nie gestellt, sich zu spezialisieren. Und dadurch, dass ich auch wirklich sehr früh in der Jugend sehr erfolgreich war, wie gesagt, mit 14 deutscher Jugendmeister oder deutscher Schülermeister und dann mit 16 meine erste Juniorenweltmeisterschaft, da war dann der Weg abgezeichnet. Ja, das war dann einfach der Zehnkampf, war meine Disziplin.
Das ist ungefähr genau der Retro-Weg, den ich bestritten habe. Ich habe mit Schüler-Vierkampf und so einem Kram angefangen, ne, dann halt auch in Richtung Mehrkampf und bin dann auf Hürden gegangen, weil das Beste war, was ich konnte, nachdem ich halt einfach große Probleme mit dem Rücken hatte bei vor allen Dingen Speerwerfen und Stabhochsprung. Aber Hürden ist ja so ein Kernding, ne, weil das relativ viele Elemente vereint, die wesentlich sein können in einer Zehnkampfpalette. Also logischerweise ja Sprintfähigkeit, Bewegungsfähigkeit, Flexibilität, Rhythmusgefühl, bla bla bla, name it. Das macht ja eine Menge. Hürdenlaufen ist ja so eine Kerngeschichte halt auch für Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer, weil es relativ viele Punkte gibt, ne? Weil ihr auch, ich meine vor allen Dingen die Frauen, ja ziemlich nah an der Weltelite dran seid. Und da muss man schon ein bisschen was mitbringen, sonst ist es halt auch schwer, ja, im Mehrkampf wirklich internationale Klasse zu haben. Also Hürdenlaufen müsst ihr eigentlich alle können.
Ja, Hürden ist vor allem wichtig, um den Wettkampf beenden zu können. Ne? Also wenn du über die Hürde unsicher bist und da hängen bleibst, unterfädelst, stürzt, das ist natürlich immer so ein Schreckmoment im Zehnkampf. Ich glaube, kritischer ist es tatsächlich bei den Frauen, weil die, die Hürde deutlich weiter weg ist vom Körperschwerpunkt. Mhm. Die stürzen deutlich schneller als wir. Bei uns ist sie ja ziemlich auf Körpermitte. Und wenn du da hängen bleibst, dann kriegst du quasi einen Stoß gegen die Körpermitte. Und die Frauen, wenn die unterfädeln, da auf 80 Zentimeter unten, dann also liegt sie ja sofort. Deshalb, genau, also Hürden ist ja immer dann, ne? Du bist müde vom ersten Tag, startest da früh morgens, keine Ahnung, Wettkämpfe gehen zum Teil früh los, Wetter schlecht, morgens noch kalt. Und da ist es schon wichtig, die Hürden sauber ins Ziel zu bringen und da sofort da zu sein. Und du hast es ja auch sonst angesprochen, der Hürdenlauf ist einfach eine Synergie aus Technik, Schnelligkeit, aber auch, ne, mental. Du musst da sein, du musst die Hürde attackieren, du musst deinen Rhythmus behalten. Also das vereint wirklich alles und ist natürlich eine absolute Kerndisziplin im Zehnkampf. Und auch dann natürlich etwas, was man ja schwerpunktmäßig trainiert.
Vom mentalen Herangehen, der Unterschied zu dem 1500-Meter-Lauf, mehr Stress am Morgen, weil, ne, du hast das beschrieben, wach werden und so weiter, vielleicht scheiße eingelaufen, ja, dann stehst du da und weißt, okay, da stehen jetzt 10-mal 1,6 Meter vor mir und am späten Nachmittag, warte mal eben, wie viel ist nochmal 15 Meter? Fuck, 3,75 Runden, das ist aber ganz schön weit, ja. Nimm uns mal mit, was so den Unterschied in der Herangehensweise macht.
Also, ich kann dir schon mal sagen, es wird keinem so gehen, dass er plötzlich sagt, oh, wie viel sind nochmal 1500 Meter? Oh, das kommt ja auch noch, weil ich glaube, bei den meisten ist das so omnipräsent. Eigentlich, also spätestens, wenn der Stabhochsprung durch ist, weil, also der Speerwurf, das ist ja, ne, zack, drei Würfe, das ist ja meistens schnell gegessen. Und der Stabhoch ist dann immer noch so dieses lange Event, was sich so über den Mittag zieht. Ne? Wir haben ja schnell mal dann irgendwie 2 bis 3 Stunden den Stabhochsprung-Wettkampf. Aber also, wenn du aus dem Stabhochsprung rausgehst, dann denkst du an den 1500-Meter-Lauf. Und also ich kenne auch Athleten, die denken auch schon vor dem Hürdenlauf an den 1500-Meter-Lauf. Ja, das ist schon einfach präsent. Und das ist natürlich auch die mentale Herausforderung, dass du weißt, das kommt alles, aber Moment, jetzt erstmal hier Schritt für Schritt den Wettkampf durchgehen. Ist aber auch das Gleiche mit dem 400er. Also ich hatte mental eigentlich eher mit dem 400er zu tun, weil das einfach mir nicht so lag wie der 1500-Meter-Lauf. Und da war ich eher so, dass ich dann so nach dem Hochsprung, so ich war dann, für mich war es immer eine Motivation, im Hochsprung hochzuspringen, weil ich dann wusste, ja, dann dauert es länger, bis der 400-Meter-Lauf kommt. Und dann konnte ich mir da quasi noch so ein bisschen Zeit schinden. Aber ja, wenn dann die Latte zum dritten Mal gefallen ist, dann war bei mir immer so, okay, boah, okay, jetzt 400 und dann das noch rumkriegen und dann ins Eisbecken. Beim 1500-Meter-Lauf, also wir hatten es ja schon besprochen, bei mir lief das anders ab. Ich konnte so ein 1500er auch einfach erstmal loslaufen. Erstmal reintraben und bin dann, glaube ich,
geht natürlich auch nur, wenn man ein entsprechendes Niveau hat, ne? Dass man da erstmal so schon so erstmal, du kommst rein, aber bist ja trotzdem nicht der Letzte, sondern also du bist ja dann vorne dabei und das ist noch nicht sofort Anschlag fürs Gefühl quasi, ne?
Absolut. Genau das ist der Punkt, dass ich einfach im Vergleich zu anderen 10-Kämpfern, glaube ich, wenn ich im Training, wenn bei mir auf dem Plan stand, ein 1000er in 3:00, so jetzt im Aufbau, dann habe ich mich an die Linie gestellt und bin den gelaufen und bin den halt einfach gelaufen. Also das war für mich dann jetzt nicht so, oh, ich laufe heute einen 1000er in Race Pace und sowas. Nee, ich bin den halt einfach gelaufen und laufe einfach mal los und dann nach 300 Metern checkst du die Zeit und dann nach 500 merkst du, ja, okay, und dann nach 800 wird es ein bisschen anstrengend und dann habe ich den ins Ziel gebracht. Und so ging es mir tatsächlich auch bei meiner Bestleistung, bei den 4:16, als ich die gelaufen bin in Götzis.
Ja, da wollte ich dich nur nachfragen, weil das ist ja ein großer Wettkampf, ein sehr, sehr großer Wettkampf, ein wichtiger Wettkampf.
Ja.
Ja? Und da dann zu sagen, okay, jetzt ist mal richtig Kapelle, ja, oder ist das passiert?
Das ist damals wirklich einfach passiert. Es gab wirklich nichts, was, also ich hatte damals eine Bestleistung von 4:20 und habe mich dann auf 4:16 gesteigert. Bin da auch nur, ich glaube, 200stel an der ewigen Top 10 in Götzis vorbeigeschrammt. Ist ganz witzig, wäre ich wirklich 2/10 schneller gelaufen, hätte ich den Niklas von Platz 10 rausgehauen. Okay. Habe ich da nicht geschafft und der ist dann in den Folgejahren ist er auch nochmal schneller gelaufen. Also Das wäre nur mein großer Triumph gewesen. Nee, der Lauf, das ist wirklich, ich muss das auch im Nachhinein immer sagen und ich bin mir ganz sicher, dass ich mir das nicht nur einbilde, das war der leichteste Lauf meines Lebens. Ich weiß nicht, ich bin die 1000 Meter bei 2:52 durchgegangen, so schnell wie noch nie und dachte mir, wir sind ja viel zu langsam, das ist ja, wir traben ja nur. Und habe dann wirklich, ich bin die 1000 Meter durch und habe quasi meinen Schlusssprint gestartet, 500 Meter vor Ziel. Und ich hatte damals wirklich das Glück, dass mich der Holländer, der Sven Rosen, der hatte das Ziel 2:50 angehen. Und seine Mission war eher so 2:50 angehen und dann ins Ziel bringen. Und ich habe ihn dann als perfekten Pacemaker vor mir hergenommen. Wir sind 2:52 durch und dann bin ich quasi 400 Meter vor ihm, bin ich an ihm vorbei oder auf der Gegengerade, weiß ich gar nicht mehr genau. Und habe dann da halt meinen Schlusssprint noch ziehen können auf 4:16. Das hat sich wirklich damals null abgezeichnet. Aber war echt also der beste Lauf meines Lebens. Und ich konnte es dann ein paar Wochen später nochmal mit einer 4:18 bestätigen. Also ja, das war ein geiler Lauf. Hat einfach Bock gemacht. Ich habe mich gut gefühlt. Ich habe das Tempo. So, weißt du, wenn du merkst, die Durchgangszeit passt, aber du könntest schneller. Also man muss sich fast schon so drosseln, um nicht zu schnell laufen. Das ist halt das geilste Gefühl. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Jungs, die irgendwie nach 400 Meter schon denken, boah, ich bin eine Sekunde hinten dran und es fühlt sich an, als laufe ich hier auf Bestzeit. Hm. Das ist schon, also ja, so ist das halt beim Laufen. Aber genau, das muss ich vor allem dir, Philipp, ja nicht sagen.
Ist ja ganz anders bei ihm, weil das ist ja sein Ding. Und mal loslaufen und gucken, das ist ja nicht, sondern da ist ja gleich Kapelle. Das ist,
ja,
beschreib mal, das ist, also ich stelle mir das anders vor.
Ja, also ich sag mal,
so? Klar,
Marathon ist ganz anders, aber ich bin natürlich ganz lange ja irgendwie 5000 auf der Bahn gelaufen, bis auch 15 gelaufen, bis auch 3000 gelaufen und das vereint schon, finde ich, viel. Also zum Beispiel 800, das ist witzig, weil 800, ich bin natürlich, also just for fun ist man auch mal am Ende der Saison 800 gerannt, einfach weil man Bock drauf hatte. Das war für mich immer Horror. Das war so wie für deine Kollegen, ne? Weil da bist du schon losgerannt und dachtest bei 400, gehst du irgendwie eine 54 oder so durch und denkst dir schon so, Alter, ich bin tot. Das ist einfach Vollsprint für mich so ungefähr. Ich muss noch eine Runde laufen. Wie soll das denn gehen? Also das ist das komplette Gegenteil. Aber bei 1500, 3000, 5000, 10.000 hat es auch nicht so viel Bock gemacht auf der Bahn. Das war einfach viel zu lang. Aber die anderen, wo du auch so ein bisschen schnell rennst. Ich sag dir, so wie du es beschrieben hast, die besten Rennen meines Lebens, dann auch auf Bestzeiten, sag ich jetzt mal, das hat was damit zu tun, es hat nicht nur damit zu tun, wie fit du bist. Natürlich, obviously, du kannst nur das abrufen, was dein Körper kann. Ja? Wenn du die 4:16 irgendwie nicht in dir gehabt hättest, wäre es nicht gegangen. Aber es hat auch ganz viel mit Gefühl und mit Spüren zu tun. Und dieses, wenn du dich dabei ertappst, dass du verhältnismäßig für dein Leistungslevel verhältnismäßig schnell angehst, aber dich dabei gut fühlst und nicht jetzt schon irgendwie am Leiden, das gibt einem so einen krassen mentalen Rückenwind, finde ich, wo du dann auch mal irgendwie Sonderkräfte mobilisieren kannst. Ich erinnere mich auch, damals EM-Norm gelaufen für Helsinki oder was, das war in Belgien, so ein Abendmeeting und da hatte ich auch wenig andere Optionen. Es gab eigentlich nur dieses eine Rennen, wo ich reingekommen bin und dachte so, okay, das muss heute Abend passieren. Also wenn es heute Abend nicht passiert, dann war es das so ungefähr. Und die Pacemaker waren gar nicht gut, die waren eigentlich zu langsam und da dachte ich mir erst so, boah, shit, ey, bei 3000 irgendwie nur 8, 9 oder so durchgegangen, das ist ja viel zu langsam irgendwie. Und da kriegst du erstmal so ein bisschen Panik, aber gleichzeitig hast du dann gemerkt, ja, aber ich kann eigentlich noch deutlich schneller so. Ich muss halt jetzt einfach noch eine 5:40 da drauflaufen oder so. Und das ging dann einfach, 5:20, also zweimal 2:40. Und das ging dann einfach. Und du spürst dann im Laufen, dass es einfach geht. Und man läuft in so eine Art Rausch rein. Also das mit dem Gefühl, absolut, das ist voll so, wie du sagst. Es gibt Tage, da kannst du gar nicht erklären, warum du dich so überkrass fühlst. Also es gibt auch andere Tage, wo du eigentlich gut trainiert bist, aber einfach dieses Feeling nicht so in den Wettkampf transportieren kannst. Da kommt vielleicht trotzdem ein.
So Leute, wir haben wieder was ganz Spannendes für euch, nämlich unseren Partner, was VPN angeht. Ja, mein Lieber, ich habe VPN schon so lange benutzt, weil ich natürlich ein Problem habe durch die viele Reiserei. Immer wieder in einem anderen Land, du willst auf deine Services zugreifen, du musst dich schützen vor offenen WLANs etc. pp. Und NordVPN ist mir tatsächlich auf einer Reise in die USA mal über den Weg gelaufen, das ist schon länger her. Und seitdem vertraue ich da total drauf. Und da haben wir für euch einen sehr coolen Deal aus dem Bestzeit-Podcast Community-Mehrwert. Und den solltet ihr euch mal genau anschauen.
Ja, NordVPN ist auch bei mir schon lange in Benutzung. Also ich kann es nur wiederholen, für diejenigen, die viel auf Reisen sind, die gezwungenermaßen öfters mal offene Netzwerke verwenden müssen, die vielleicht im Ausland aber auch streamen wollen und auf ihre Streaming-Angebote zugreifen wollen, da lohnt sich das auf jeden Fall. Natürlich auch für Sportübertragungen, die man vielleicht aus dem Ausland verfolgen möchte. Und umso mehr freuen wir uns da mit NordVPN jetzt einen sehr, sehr coolen Partner an unserer Seite zu haben. Ihr könnt euch den exklusiven NordVPN-Deal holen unter nordvpn.com/bestzeit. Es ist alles völlig risikofrei mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste, solltet ihr euch für den 2-Jahres-Plan entscheiden, bekommt ihr zusätzliche 4 Monate noch obendrauf. Also schaut vorbei bei nordvpn.com/bestzeit. Den Link findet ihr natürlich auch in unserer Episodenbeschreibung.
Akzeptables Ergebnis bei raus, aber die besten Rennen sind die, wo du es einfach sagst, ich weiß auch nicht, was heute in der im Müsli morgens drin war, aber ich hab einfach in dem Rennen so geile Beine irgendwie und du bist dann so total bei dir und dann kannst du halt auch da dich voll voll verausgaben und das aber auch weitestgehend, sag ich jetzt mal, noch genießen, ne?
Ja.
Ist das nicht absolut etwas, was ihr jetzt einfach mal vermisst so in eurem Leben?
Also, ich habe ja jetzt gerade so das Fazit, so ein halbes Jahr ohne Leistungssport.
Mhm.
Und ich habe da schon einige Beobachtungen natürlich an mir treffen können. Ich habe richtig Lust auf Sport und ich vermisse es auch, jeden Tag Sport machen zu können in diesem Rahmen oder also wirklich dieses Zeitbudget zu haben. 3 bis 5 Stunden jeden Tag für Sport. Aber ich muss wirklich sagen, den Leistungssport, so das alles, was dahinter steckt, so den Druck und alles, das und auch das trainieren müssen, das fehlt mir überhaupt nicht.
Ja,
aber worauf ich hinaus will, mir fällt erstmal auf, wie wenig Schmerzen ich im Leben habe.
Ja!
Das ist so krass.
Ich habe, das ist ja überragend, das ist ja schon Zitat bitte aufschreiben.
Ich habe einfach seit einem halben Jahr keine Schmerzen gehabt. Und das ist, wenn man auf hohem Niveau trainiert, dann gibt's das nicht. Ich habe mein Leben lang, also ich hatte ein bisschen Schiss, wie mein Leben aussieht, wenn ich nicht jeden Tag, oder nicht jeden Tag, nicht 2-mal die Woche Physiotherapie habe.
Ja.
Weil ich dachte, das geht ja gar nicht. Wie kann man überleben ohne Physio und ohne ärztliche Begleitung? Aber jetzt merke ich einfach, man braucht das gar nicht. Und jetzt denke ich mir, hey, alle Leute da draußen, das ist ja, okay, es gibt natürlich auch viele Leute, die aus anderen Gründen irgendwie Verletzungen haben. Oder man kann sich auch im Freizeitsport verletzen. Aber oh, dieses Gefühl, oh, ich muss jetzt heute nicht Tempoläufe und ich lasse alles auf der Bahn und liege da gleich halb kotzend, röchelnd auf der Bahn. So, nee, es ist jetzt einfach Wochenende. Das ist schon, also genial. Das vermisse ich gar nicht. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, den Sport vermisse ich, da die Zeit zu haben.
Und vielleicht auch, weil wir jetzt mitten im Februar sind, vermisst du vielleicht auch Südafrika? Ihr wart wahrscheinlich früher auch oft in Südafrika, schätze ich mal, zu dieser Jahreszeit.
Ja. Jetzt kommen die gemeinen Punkte, ne? Merkst du schon. Ne?
Ein bisschen Kitzel. Das sind die gemeinen Punkte, ja, das habe ich mir auch überlegt. Also mein erster deutscher Winter seit 10 Jahren.
Seit Menschengedenken.
Der erste hat mich so, zerstört irgendwie auch, weil ich war halt nicht, also Südafrika mal ganz am Anfang in Potsch, ihr wart ja meistens wahrscheinlich in Stellenbosch, schätze ich mal.
Genau,
genau, aber dann später war ich immer in Kenia und da war es halt auch voll geil, der Äquator auf 2400 Meter, 25 Grad, also richtig einfach alles geil zum Trainieren, den ganzen Tag dann nur in kurze Hose, T-Shirt rumgelaufen. Das hat mich den ersten Winter wirklich mürbe gemacht. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Überraschend okay ist das, muss ich sagen. Also okay. Es hat mich, ich hätte es gedacht, aber als jetzt gerade, wir sind ja immer so, wir sind eigentlich zweimal, einmal im Aufbau, so November, Dezember vor der Hallensaison und dann nochmal im März in Südafrika gewesen. Und als jetzt alle abgeflogen sind, habe ich wirklich gemerkt, dass das für mich okay ist.
Okay.
Also ich weiß nicht, es war für mich okay. Ich habe mich irgendwie jetzt auch in dieser Zeit, das klingt jetzt ganz komisch, aber ich habe mich so ein bisschen in das deutsche Wetter und auch das Draußensein so ein bisschen verliebt. Das ist auch ein Grund, weshalb ich diesen Winter so viel gelaufen bin, weil mich einfach dieses 1 Grad, es ist schon so halb dunkel oder es ist dunkel und dann einfach nochmal laufen gehen, das hat mir total Spaß gemacht, ich weiß auch nicht. Also hätte ich auch erwartet, dass es mich total trifft, ne? Weil, also wie gesagt, ich war ist dann insgesamt eigentlich, mein Winter war immer um 1 bis 2 Monate verkürzt.
Ja,
und jetzt mal so einen kompletten Winter miterleben, da dachte ich mir, das wird auch ein Problem, aber war es gar nicht. Also es war vollkommen okay. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach genug hier zu tun hatte, ganz ehrlich, dass ich da gar nicht so viel drüber nachgedacht habe. Aber nee, ich habe mich arrangiert mit 3 Grad und Nieselregen. Das ist okay.
Ja, aber jetzt müssen wir noch mal zu dem Kern des, okay, jetzt geht er laufen. Und dann kommt ja schon wieder so ein bisschen dieses Leistungssport-Gehen, ne? Also dann jetzt dann doch nicht nur einfach laufen, ne? Dann kommen dann die Ziele, ja? Und dann passiert wieder was.
Ja, ne? Das ist natürlich so. Man kann laufen gehen einfach zum Spaß, aber sobald du dann eine Uhr am Handgelenk hast, weißt du ja irgendwie auch, wie lang und wie schnell du gerannt bist. Und ich laufe zum Spaß, aber es macht schon Spaß, schneller zu laufen. Das ist einfach schon so. Und also ich setze mir gerade überhaupt keine Ziele. Ich mache das alles on the go. Und wenn ich dann einfach mal Lust habe, so Tausender-Intervalle zu machen, dann fetze ich da hier durch den Schlossgarten mit 3:30 Pace. aber wenn ich... Ja, das mache ich. Das mache ich tatsächlich. Ich bin einmal bin ich aus Spaß laufen gegangen und dann sagt er mir am Ende schnellster Kilometer 3:03. Aber das kann ich... Also, das hat er mir gezeigt. Das habe ich dann auch dann irgendwie ganz stolz gepostet. Also, da muss ich die Uhr, muss irgendwie Verbindungsfehler gehabt haben, weil ich bin schnell gerannt und es ging auch bergab und es war eine schöne, lange Fahrradstraße, so. Mhm. Aber ich bin nie im Leben eine 303 da mit Fußgängerverkehr gelaufen. Aber nee, also es wird dann schnell bei mir, wenn ich Lust habe. Mhm. Und es ist eher dann so, dass ich mich gerade so ein bisschen bremsen muss, um langsam lang zu laufen. Weil, ne, dir muss ich es ja nicht sagen, wenn ich jetzt einfach immer das gleiche Tempo laufe, das ist natürlich jetzt auch so trainingstechnisch und das ist nicht gut. Und da muss ich mich gerade für so Longruns so ein bisschen drosseln. Deshalb suche ich mir immer Leute, mit denen ich laber nebenbei, weil dann laufe ich irgendwie ja eine 6 oder eine 6:30 mal auch mal ganz entspannt. Aber doch, mich kitzelt es dann echt schnell. Ich bin auch einmal, das muss ich jetzt auch kurz erzählen, Sonntagabend, es ist dunkel und dann bin ich einmal auf die Tatanbahn gegangen, seit ich aufgehört habe.
Okay.
Und da bin ich dann 10x400 gerannt. Mit 90 Sekunden Pause dann auch in 80 oder 75 bis 80 so. Einfach.
Aber bitte ohne Spikes, oder?
Ohne Spikes, ja. Boah, ich glaube, das würde mich aktuell.
Das würde wahrscheinlich.
Das würde gar nicht gehen. Nee, mich kitzelt es total, dann auch einfach mal ein bisschen ans Limit zu gehen. Aber auch einfach, weil ich weiß, ich muss es nicht. Ich mache es jetzt einfach. Und wenn ich mir vornehme, ich mache jetzt 10 400er. Und nach 5 merke ich, na, ist heute nicht, dann gehe ich nach Hause. Und allein das im Kopf zu haben, dass ich das machen kann, das ist der Unterschied.
Ja.
Genau, das ist dann die Freiheit und deshalb genieße ich es. Und ja. Aber noch, also zu meinem läuferischen Ziel, ich habe mich tatsächlich angemeldet für einen gewissen Marathon in einer gewissen Hauptstadt.
Nein!
Jawohl!
Dieses Jahr!
Ich lauf im September Berlin-Marathon.
Geil! Da kannst du dich richtig drauf freuen. Das ist ein Hammer-Event.
Genau, deshalb. Also mir geht es auch dann eher so um die Events. Und auch drumherum habe ich mich für ein paar Sachen schon angemeldet. Jetzt muss ich natürlich... Ja, jetzt habe ich im Hinterkopf, dass ich natürlich da auch eine Grundlage brauche, aber ich nehme mir wirklich gar keine Zeit vor.
Das ist auch für die beste Einstellung.
Ich will es einfach machen. Und dann habe ich noch irgendwie einen kleinen Ausflug ins Trailrunning und dann mache ich mal noch hier und da einen Zehner, einen Straßenzehner. Und vielleicht, also ich will eigentlich auch echt noch einen Halbmarathon vorher laufen, bevor ich einen Marathon laufe.
Besser ist das, ja.
Ja, und da suche ich gerade noch ein bisschen.
Ich muss kurz schmunzeln, weil Tim gerade so erzählt, nee, ich mache das jetzt nur noch alles just for fun. Also das Laufen macht mir jetzt gerade Spaß, auch bei 3 Grad Nieselregen. Aber Ziele habe ich gar keine. Ach ja, ich habe vergessen, so Marathon in dieser Hauptstadt habe ich mich doch angemeldet. Und für den 110er. Und was mit Trail? Ich suche gerade noch einen Halbmarathon.
Ja, aber ist das nicht cool? Also einfach,
total. Weil,
also einfach ins Blaue trainieren, das ist so, das ist dann irgendwie...
Voll.
Ich weiß nicht, dann kann ich es auch lassen, gefühlt. Also, aber wenn ich jetzt dann weiß, komm, ich will laufen und ich will mich da jetzt halt nicht 2 Stunden schlecht fühlen.
Ja, klar.
Ich will einfach mit einer Grundlage reingehen und ohne Zeiterwartungen. Ich bin nämlich auch einmal, also ich habe eine eine Erfahrung jetzt nochmal gemacht in den Straßenlauf. Mhm. Und das gibt euch, glaube ich, einen Eindruck. Also ich bin einmal in meiner Off-Season, so ein bisschen als PR, bin ich in Ulm den Einstein-Marathon, die 10 Kilometer mitgelaufen. Mhm. In meiner Off-Season. Ich war 3 Wochen in der Off-Season zu dem Zeitpunkt und bin das erste Mal eine 10K gelaufen und bin dann eine 38 gelaufen.
Das ist auch gut.
Einfach, weil ich mich dann, ich wollte es mir einfach richtig geben. Ich weiß nicht. Ich wurde dann da an der Startlinie zusammen mit der Alina Reh vorgestellt und hier SSV-Athleten, bla bla bla. Und ich weiß nicht, da bin ich da losgelaufen. Erster Kilometer in 3,20, zweiter Kilometer in 3,20. Ich habe es total gefühlt. Bin natürlich gnadenlos eingebrochen dann in der Hälfte, aber bin da echt dann noch eine 38 hoch, 38,50 gelaufen. Also das schlummert schon irgendwie in mir. Also deshalb...
Ja, und für dich muss das ja sein, ich meine, das wird in Berlin noch viel krasser sein, aber allein in Ulm, stelle ich mir das zumindest so vor, ich kenne jetzt die 10-Kilometer-Strecke da nicht, aber wenn du früher Mehrkampf-Wettkämpfe gemacht hast, natürlich klar, du hast die ganz großen Bühnen gehabt, Weltmeisterschaften etc., trotzdem, und da ist natürlich geile Kulisse so, es ist ja schon eine Distanz, weißt du, Distanz zwischen, ihr seid im Infield, ihr seid Bahn 1 zu, wie weit die Leute weg sind, laut ist er doch trotzdem, aber das ist ja bei diesen Straßenläufen, im Speziellen in Berlin, du bist ja so nah dran, die können dich ja teilweise fast anfassen, ja. So ungefähr, also das ist einfach, das fühlt sich, finde ich, nochmal so intensiver an, weil ich hatte ja auch diesen Vergleich so, jetzt nicht Weltmeisterschaften habe ich nie erreicht auf der Bahn, aber so Europameisterschaften mehrere, also cool, klar, total speziell so alles, aber ich habe dann, das ist einfach anders noch, wenn du so Halbmarathon, Marathon in diesen großen Städten und die sind so nah einfach und es ist so auch ohrenbetäubend laut teilweise. Das fand ich schon sehr, auch nochmal, ja, einfach sehr intensiv und eine total coole Erfahrung irgendwie. Ja.
Diese ganze Running-Community hat es ja auch wirklich in den letzten Jahren geschafft, da diese Events, also einfach richtig, richtig geil zu machen. Und deshalb, wenn ich jetzt so ein bisschen eventorientiert Laufsport betreibe, sagen wir mal so, dann ist mir echt die Zeit egal, aber ja, einfach dabei zu sein, die Events zu machen und ich weiß nicht, so Marathon, das hatte ich schon immer so mal auf so, wie so eine Bucketlist.
Lifetime-To-Do, ne?
Also, aber da geht's mir echt. Wie bitte?
So ein Lifetime-To-Do einfach, ne? Einmal sagen kannst du
mir, genau, das
bin schon mal Marathon gelaufen, ne?
Genau, und deshalb, da ist mir die Zeit egal. Ich weiß nicht, ich glaube, Halbmarathon, da hätte ich jetzt irgendwie noch so, dass ich so grob mal so denke, was ich laufen könnte, aber... Mhm. Genau, nee, das sind meine Pläne für dieses Jahr und ja, also ich hatte das ja jetzt auch auf Instagram mal so ein bisschen kommuniziert. Ich bin jetzt, ja, mein Jahr ist halt wirklich gestartet. Neujahr, 9 Uhr morgens, bin ich 10 Kilometer gelaufen.
Überragend, ja.
Einfach, weil ich es wollte. Einfach, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich gehe jetzt laufen und bin gelaufen. Ich weiß nicht. Das ist einfach so meine Idee, wie es sein sollte, wie Sport Spaß machen kann und dann will ich das auch jetzt einfach machen.
Und wenn du jetzt im Frühjahr vielleicht bei 17 Grad und wolkenlos zum Radfahren gehst, dann hilft das übrigens auch beim Marathon, ne? Völlig überraschend, ist ja auch klar. Ne?
Ja. Ja, das habe ich jetzt so ein bisschen Angst, dass das Laufen mir das Rennradfahren so ein bisschen abnimmt. Aber du, ich kann beides machen, ja? Freue mich auf die Bewegung. Ich muss nur die Zeit dazu finden. Das ist halt jetzt nicht mehr so privilegiert wie früher.
Aber vielleicht ja spannend, weil das wahrscheinlich auch die wenigsten, die hier zuhören, wissen. Also nochmal Recap, du hast letzten August erst sozusagen deine lange Zehnkampfkarriere oder Mehrkampfkarriere beendet. Bist jetzt offensichtlich in einer Art von neuem Leben gestartet. Wie sieht denn das neue Leben aus? Weil das ist ja auch immer wieder spannend. Wir haben natürlich hier in den letzten, lass mich kurz gucken, 307 Folgen, die wir ja schon gemacht haben, natürlich mit ganz vielen Sportlerinnen, Sportlern sprechen können. Gar nicht nur Läufer, Triathleten, alles Mögliche. Und die meisten, mit denen wir gesprochen haben, die überwiegende Mehrheit, die waren ja noch aktiv zu dem Zeitpunkt, als sie hier gesprochen haben. Es ist ja aber total spannend, auch mal zu hören, was hat dich denn bewogen überhaupt, sozusagen irgendwann diesen großen, der ist ja für jeden Profi-Leistungssportler ein Riesenschritt, irgendwann zu der Erkenntnis zu kommen, das ist jetzt, das reicht jetzt so und jetzt gibt neues Leben oder so. Und was machst du denn heute, wenn du nicht gerade so viel laufen gehst?
Also grundsätzlich war schon immer meine Vorstellung, dass ich den Sport, also der Leistungssport war ja mein ganzes Leben. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ich, ne, mit 14 Deutscher Meister, mit 16 die erste Juniorenweltmeisterschaft, da könnt ihr euch ja vorstellen, wie meine Jugend und mein frühes Erwachsenenleben aussah. Es gab Sport, 100%. Und deshalb war mir schon immer klar, ich möchte den Sport nicht so lange machen, bis es nicht mehr geht. Mhm. Also meine größte Angst war immer so schlecht zu werden, nur noch Leistung hinterher zu rennen. Wenn es dann irgendwann nicht mehr darum geht, qualifiziere ich mich für die Weltmeisterschaft, sondern schaffe ich die Kadernorm und dann so alten Leistungen hinterherrennen. Das wollte ich einfach nie. Oder dann irgendwann nur noch verletzt zu sein. Das war mir einfach sehr wichtig, dass ich diese geile Welle Leistungssport nicht bis zum Ende surfe, bis ich vom Board falle, sondern dass ich einfach selber selbstbestimmt aufhöre. Das war mir immer sehr wichtig und das habe ich irgendwie immer so im Kopf gehabt. Und dann hatte ich irgendwie Paris im Kopf, weil LA war klar, boah, nee, das ist mir, da bin ich zu alt, das möchte ich nicht machen. Und dann habe ich an 2024 nach Paris gedacht. Jetzt war 2024 auf dem Papier mein erfolgreichstes Jahr. Ich habe da meine Bestleistung gemacht, habe da meine besten World Challenge Wettkämpfe gehabt, aber habe es nicht nach Paris geschafft. Und dann hatte ich aber so ein geiles Jahr. Also ich war bei der EM in Rom mit Top-10-Platzierung, wie gesagt, Bestleistung. Und war mental einfach da, war frisch, habe mich gut gefühlt, hatte überhaupt keine Verletzung. Und dann habe ich mir gedacht, hey, warum lasse ich mich von diesem Olympia-Zyklus-System einengen? So entweder 24 oder 28. Und dann dachte ich mir, nee, das ist überhaupt nicht so. Und dann bin ich halt in die Saison 2025 gegangen und habe gesagt, okay, das wird mein Abschlussjahr. Und das hat sich dann ganz klar rauskristallisiert, dass das für mich die richtige Entscheidung ist. Dann konnte ich einfach so bewusst meine letzte Hallensaison machen, mein letztes Mal Südafrika, ne, haben wir auch drüber geredet, meine letzten Trainingslager und wusste dann, das ist mein letztes Mal Götzes Mehrkampf-Meeting und hatte dann echt einen sehr, sehr schönen Abschluss in Dresden und deshalb bin ich sehr, sehr froh, wie das gelaufen ist, dass ich nicht irgendwie, ne, es gibt Karrieren, die enden mit einer gerissenen Achillessehne und dann ab dem Tag ist die Karriere vorbei und ich konnte das sehr schön, sehr positiv ausklingen lassen und beenden. Und genau, habe dann da in Dresden meinen Abschlusswettkampf gemacht, habe dann noch den August und September durchtrainiert, weil ich an sich noch ich war für Tokio qualifiziert, übers World Ranking, war aber allerdings der vierte Deutsche, also ich habe mir diese Ersatznominierung noch heiß gehalten, aber war dann auch fein damit, dass es in Dresden aufgehört hat. Und genau, bin jetzt seit November im Beruf, ich war ja Sportsoldat bei der Bundeswehr, bin freitags bei der Bundeswehr raus und montags in den neuen Job rein. Okay. Und das hat sich aber jetzt dann irgendwie sehr gut ergeben. Also ich bin jetzt in der Luft- und Raumfahrtbranche, bin ich als Business Manager. Also ich mache da ein bisschen Projekte. Und bin auch also sehr zufrieden, aber es ist natürlich jetzt ein ganz anderes Leben. Also die Zeit ist natürlich jetzt der limitierende Faktor. Bin auch letztes Jahr Vater geworden und da ist es schon einerseits eine Motivation, ein fitter Dad zu sein, aber irgendwie auch wirklich eine Herausforderung. Und deshalb, ich habe es ganz am Anfang erwähnt, Laufen ist unfassbar zeiteffizient.
Ja.
Ich gehe aus der Tür raus und laufe. Und was ich da in einer Stunde erledigen kann, das schaffe ich in einem Fitnessstudio oder wenn ich irgendwo hinfahre und irgendwo hingehen muss, um Sport zu machen, schaffst du nicht. Und was man in 30 Minuten mit so einem schnellen Fünfer alles erledigen kann, das ist unglaublich. Und vielleicht ist das auch eine Motivation, was mich nochmal dem Laufen ein bisschen eingebracht hat.
Also ich sage ja immer, da sind wir wieder bei den 1500 Metern, es reicht völlig aus, wenn man 5 Minuten sehr schnell läuft, damit kann man sich genauso hinrichten wie mit 3 Stunden Training. Ja, das reicht vollkommen aus. Ja. Ja. Man muss gar nicht.
Es reicht auch eine Minute.
Eine Stunde noch was anderes. Ja, wenn du es richtig anlegst, wenn reicht ich an auch 400 eine Minute. Meter da hast du vollkommen recht. Ne?
Wenn ich an 400 Meter denke, dann reichen auch 48 Sekunden, um einem alles zu geben für die nächsten Tage.
Ja, aber das ist total cool. Kannst du und konntest du den Zehnkampf in Tokio schon in Ruhe angucken, in dem Bewusstsein, okay, ich bin jetzt nicht mehr Teil von der Family da?
Naja, ich weiß ja, dass ich irgendwie noch Teil der Family bin. Noch ist der Zeitpunkt, wo ich noch alle Leute kenne. In 10 Jahren werde ich die Leute dann auch nicht mehr so persönlich kennen. Aber jetzt sind ja gerade noch alle Leute, wenn sie nicht jetzt auch dieses Jahr aufgehört haben, so auch Wegbegleiter. Und da Leos Triumph zu sehen, den kenne ich ja auch jetzt gut. Also klar, er lebt seit vielen Jahren in Texas, aber wenn er dann mal über Weihnachten so daheim ist, dann sieht man sich auch. Das war einfach wunderschön. Auch Niklas vierten Platz.
Und vergisst man ja schnell, vor dem Hintergrund vergisst man das sehr schnell, ja, dass Niklas eine sensationelle Saison letztlich hatte, ja, mit einem Top-Ergebnis in Götzis und dem vierten Platz bei einer WM. Ja, das vergisst man logischerweise, weil Leo natürlich das Ding da abgeschossen hat, klar.
Klar, Leo überstrahlt gerade alles irgendwie in der deutschen Leichtathletik. Aber genau, also das war ein toller Wettkampf zuzuschauen. Und ich muss auch sagen, ich konnte den besser verfolgen als die letzten Jahre, wenn ich es nicht geschafft habe, mich zu qualifizieren. Also das muss ich echt sagen. Ihr merkt, ich habe da irgendwie meinen Frieden gefunden mit meinem Karriereende und habe da einen guten Absprung geschafft.
Und jetzt ist er lange Lunge, wie der Kollege Busemann sagen würde. Ja, der ja dann auch relativ schnell. Deshalb, das wäre natürlich noch meine Frage gewesen, weil ich ja nicht wusste, dass du dich schon für Berlin angemeldet hast. Ne, weil der musste dann ja auch Marathon laufen und Halbmarathon laufen und so weiter. Ne, und hat halt auch noch immer einmal am Tag eine Stunde rausgehen und alles ist gut. Ja, so einfach kann das sein mit dem Sport. Ne? Und so kompliziert ist Zehnkampf gewesen. Ne?
Zehnkampf, da brauchst du mal ein paar Sachen. Da musst du erstmal die Stäbe rausräumen, da müssen erstmal die Kugeln geputzt werden, dann muss erstmal der Ring vom Wasser befreit werden. Laufen ist da anders, ja. Da ist eigentlich nur die Kleidung ist das Limitierende, dass du da irgendwie eine gute Regenjacke hast und eine gute Uhr. Ja, das ist echt.
Ja, es ist vergleichsweise niederschwellig, genau. Es ist sehr zugangsfreundlich und wie du sagst, sehr einfach in den Alltag zu integrieren, selbst wenn du irgendwie unterwegs bist, Urlaub oder beruflich unterwegs bist. So ein paar Laufschuhe, eine kurze Hose und ein T-Shirt kriegst du fast immer irgendwie in Handgepäck noch reingequetscht. Und morgens vor deinem, was auch immer, Urlaubs-Sightseeing-Tag oder Arbeitstag kriegt man ja auch mal noch mal hin, 30, 40 Minuten laufen zu gehen, ein bisschen die Stadt anzuschauen. Das finde ich auch immer ganz, ganz cool auf jeden Fall. Was wir auf jeden Fall machen werden ist, wir werden natürlich dein Insta-Profil bei uns in den Shownotes verlinken, also da können wir euch nur empfehlen, Tim zu abonnieren, weil ich glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes und vielleicht auch unterhaltsames Jahr, diesen Werdegang hier weiter zu verfolgen im Laufgame. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wer weiß, wahrscheinlich wirst du spätestens in Berlin von ein paar Leuten hier aus unserer Community angequatscht, die vielleicht sogar neben dir im Startblock stehen oder so. Das kann auch gut passieren. Nee, großartig, also das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Auch einmal mehr einen großen Dank an dich für deine Spontanität und Flexibilität. Die Leute, die hier zugehören, die wissen das, weil wir es jedes Mal sagen, dass wir darauf angewiesen sind, dass bisher 308 Folgen zustande gekommen sind, jede Woche. Nee, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für das, was jetzt ansteht. Wohl wissentlich, dass das für dich alles hier erstmal just for fun ist, aber ich glaube, das wird sehr, sehr cool werden. Da wirst du ganz viele coole neue Erfahrungen haben und spätestens Berlin. Das wird ganz grandios. Trail haben wir jetzt nicht mehr gefragt, aber ich habe letztes Jahr auch das erste Mal in so einem Trail-Wettkampf, übrigens auch Just for Fun, einfach mitgemacht. Ich fand's grandios. Habe ich nämlich so auch noch nie erlebt. Geile Landschaft. Klar, hoch runter, auch über so schneebedeckte Gipfel. Und das war übelst geil. Also es hat auch richtig Bock gemacht. Haben aber, glaube ich, das ganze Rennen auch nicht ein einziges Mal irgendwie auf die Uhr geschaut, weil es einfach wurscht ist. Genau. War auch ein richtig cooles Erlebnis, muss ich sagen. Da kannst du dich auch schon drauf freuen.
Absolut, das wird jetzt erstmal nur, ne, nur ein Ausflug dieses Jahr, aber ja, das verbindet nochmal mehr so dieses Naturerleben und so mit allem und
absolut.
Vielleicht verfluge ich es auch danach, weil Höhenmeter ist jetzt an sich nicht so mein Ding, aber
ich sag dir, runter ist schlimmer als hoch, das war so meine Erfahrung aus dieser Sache.
Okay, dann freue ich mich auf den Weg hoch.
Ja, Tim, wir beobachten das und wir fragen dann nach Berlin nochmal nach. Ne? Also wie es dann weitergeht. Ja, das klingt sauspannend, ja, weil das sind halt genau diese Verläufe, die uns hier beschäftigen und die unsere Community sehr, sehr gerne hört und sehr gerne verfolgt. Ne? Vielen Dank für deine Zeit und deine offenen Worte. Danke dir, Tim.
Ja, euch nochmal vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und genau. Jeder, der mich an der Startlinie sieht, ich freue mich, mit euch gemeinsam zu laufen. Und ja, danke nochmal,
dass ich das war. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. In diesem Sinne, ihr Lieben zu Hause, genießt euren Start ins Wochenende, geht raus, lauft, nehmt nicht alles so ernst und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder in alter Frische. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.
So Leute, jetzt haben wir mal eine intime Frage an euch. Wünscht ihr euch so zu Beginn des Jahres auch jemanden an eurer Seite, der euch gut versteht, der euch den Rücken frei hält und euch mitnimmt auf euren möglichen Weg zum Erfolg? Nee, wir reden jetzt gerade nicht von Online-Dating, auch wenn es sich so anhört, sondern von Online-Business. Und Philipp, du hast ja mit unserem Partner, mit Shopify, schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja, absolut, Ralf. Shopify ist auch unsere Plattform, auf die wir vertrauen, um unseren kenianischen Kaffee, unseren Moyo-Kaffee zu verkaufen. Und da geht es wirklich kaum simpler, als die Möglichkeiten über Shopify zu nutzen, sowohl von der Möglichkeit der Shop-Erstellung über die verschiedenen Pakete, die man dort dann eben auch buchen kann. Und am Ende auch, was natürlich Kundenservice und Zahlungsabwicklung anbelangt, da ist Shopify wirklich absolut top. Und Felix und ich, wir sind sehr, sehr happy mit Shopify. Von dem her können wir das guten Gewissens an euch weiterempfehlen. Shopify nutzen ja nicht nur wir, sondern bereits zehntausende deutsche Unternehmen. Und das Beste ist, ihr könnt damit wirklich überall verkaufen. Egal ob im Laden per Point of Sale, über Social Media oder Marktplätze wie eBay. Und das alles inklusive zuverlässigem 24/7 Support rund um die Uhr. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level. Auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.